Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Reform, wie die Regierung in Zukunft den Tourismus zahlen wird. Holzsammlung, Ecker auf einer Tour de Suisse mit Halt zu Bern. Ausflug, warum der Genfer Finanzdirektor 7 Stunden ins Unterengadin reist. Das Wetter, naja, am Mikrofon der Roland Wermelinger. Graubünden präsentiert sich gern als der grosse Ferienkanton mit verschneiten Hängen und braun brennten Skilehrern im Winter und prächtigen Alpwiesen im Sommer. Graubünden lebt vom Tourismus, jeder dritte Franken wird hier verdient. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen alle am gleichen Strick ziehen, findet die Regierung. Konkret, fast alle Bündner Betriebe sollen am Tourismus finanziell unter die Arme greifen. Heute ist das neue Tourismusfinanzierungsgesetz vorgestellt worden. Stefanie Hablützel.
Damit Touristen überhaupt nach Graubünden kommen, braucht es Werbung und nochmal Werbung. Hier ankommen dann, wenn die Gäste Veranstaltungen ins Hallenbad gehen oder im Sommer am liebsten gratis mit dem Sessel auf den nächsten Berg schweben. Das alles kostet. Bis jetzt haben die Touristen einen Teil davon selber gezahlt. Zu jeder Übernachtung ist nämlich eine Kurtaxe fällig geworden. Das soll sich ändern mit der neuen Tourismusfinanzierung, die die Regierung vorschlägt. Mit dieser zahlen Touristen nämlich keine Kurtaxe mehr. Das Geld für die touristische Infrastruktur soll neben den Hotels und den Ferienwohnungsbesitzern neu auch von allen Bündner Unternehmen kommen. Die Idee dahinter, weil eben der Tourismus der Motor für Bündner Wirtschaft ist, profitieren auch alle davon, vom Schreiner und Bäcker über den Anwalt und den Supermarkt bis zur Yogalehrerin. Die neue Steuer ist je nach Betrieb verschieden hoch. Es kommt darauf an, wo das Unternehmen ist, in welcher Branche und wie viele Leute dort arbeiten. Zum Beispiel ein Schreiner in St. Moritz, der viele Ferienwohnungen ausbauen kann, der zahlt mehr als einen in Chur. Das Minimum von dieser Steuer ist 150 Franken, dann kann es bis in die mehrere Tausend oder Zehntausende Franken gehen. Das Geld, das hier zusammenkommt, geht dann an die regionale Tourismusorganisation, die das Geld auch wieder in der Region einsetzt. Graubünden wäre der erste Kanton, der so ein System einführt. Im Wallis und im Uri sind ähnliche Projekte gescheitert. Ganz neu ist das System nicht. Schon heute verlangen 80 von den insgesamt 180 Bündner Gemeinden so einen Tourismusbeitrag vom Gewerbe. Neu wäre die Steuer also für 100 Gemeinden, dort mit dabei die grossen im Bündner Rheintal.
Und mit dieser neuen Tourismusfinanzierung kommen 63,5 Millionen Franken rein. Das sind 5 Millionen mehr als bis jetzt. Es sind Gemeinden, die neue Steuer einziehen würden. Über die Höhe dürften sie auch mitreden. Aber wieso sollen alle Bündner Unternehmen den Tourismusorganisationen Geld geben? Über das hat Stefanie Hablützel mit dem Vater von dieser Vorlage, dem Volkswirtschaftsdirektor Hans-Jörg Draxel, geredet und hat zuerst gefragt, wie wichtig die Finanzierungsfrage ist.
Die Abgabe ist wichtig, vor allem, dass sich eben Destinationen können finanzieren können, über mehrere Gemeinden hinweg, dass wir eine Einheitlichkeit bekommen, weil bis jetzt hat man sehr viel müssen streiten, wer zahlt wie viel in der Destination. Mit dem Gesetz könnte man das elegant lösen.
Also das tönt so, dass bis jetzt im Bündner Tourismus recht viel ums Geld gestritten worden ist.
Ja, vereinfacht gesagt, wenn ich an meine Zeit als Gemeindepräsident im Oberengadin zurückdenke, mir hat sehr viel Substanz gebraucht, um sich einigen, wie man ein Projekt finanziert.
Das wirklich Neue jetzt an dieser Tourismusabgabe ist, dass alle Unternehmen zahlen sollen. Es gibt eine Grundtaxe von 150 Franken, ist jetzt vorgeschlagen worden. Und obendrauf dann ein variablen Teil, das kann ein paar hundert bis ein paar tausend Franken geben. Wieso sollen Betriebe Geld für das geben?
Also es zahlen alle, die direkt oder indirekt vom Tourismus profitieren. Das sind in Graubünden alle Unternehmungen, die nicht einfach ihre Produkte exportieren aus dem Kanton raus. Und das sind natürlich der grösste Teil. Das hängt auch damit zusammen, dass 55% von dem Geld, das in den Kanton Graubünden hineinfließt, über den Tourismus hineinfließt und damit fast alle direkt oder indirekt auch profitieren, wenn es mehr Gäste gibt.
Ich stelle mir jetzt aber doch noch vor, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen, wie viel eigentlich jemand profitiert, sei es der Bäcker, sei es die Yogalehrerin.
Das ist eine schwierige Aufgabe gewesen. Wir haben auch mit einer Studie von der Fachhochschule von Chur hat man das herausgefunden. Wir haben eine Studie gemacht, das hat noch der Professor Minsch gemacht, der jetzt bei der Economie Suisse ist und hat können feststellen, welche Branche, welchem Ort, wie viel vom Tourismus profitiert und entsprechend hat man die Abgabesätze festgelegt.
Sie haben es kurz angesprochen, es zahlen nicht ganz alle. Wer zahlt keine Tourismusabgabe?
also keine Tourismusabgaben zahlen, Firmen, die ihre Produkte außerhalb vom Kanton Graubünden absetzen.
Das wäre zum Beispiel?
Also, sagen wir über 80% oder 90%. Ems Chemie, Hamilton, die ja ihre Produkte vollständig exportieren, die können genau gleich viel exportieren, wenn es keinen Tourismus mehr gibt in Graubünden, deren ihren Umsatz wächst und fällt nicht mit den touristischen Frequenzen.
Graubünden hat 180 Gemeinden, Herr Drachsel. Für 100 davon wird das ein neues Modell sein. Was macht Sie zuversichtlich, dass die Leute und vor allem die Grossräte, die aus diesen Gemeinden sind, da zustimmen?
Ja, einerseits hat man in der Vernehmlassung gesehen, dass sich eigentlich alle für eine flächendeckende Tourismusabgabe ausgesprochen haben. Ich hoffe, dass auch Grossräte bei dieser Meinung bleiben. Das macht mich einerseits zuversichtlich und ich glaube auch, der Kanton Graubünden hat sich jetzt intensiv mit dem Tourismus beschäftigt, mit seinen Strukturen und viele haben gemerkt, dass sie eben auch zumindest indirekt vom Tourismus profitieren und dass sie davon profitieren, wenn es dem Tourismus gut geht, geht es auch ihnen ein bisschen besser.
Sagt der Regierungsrat Hans-Jörg Draxl zum Tourismusfinanzierungsgesetz, wie es geplant ist. Das Parlament tritt dort darüber den Ende August. Und wenn Sie einen Betrieb haben und jetzt mal ausrechnen wollen, wie viel Sie zahlen müssten, dann können Sie das mit einem Online-Rechner machen. Die Adresse finden Sie bei uns auf dem Internet unter regionaljournal.ch und dort auf Graubünden klicken. Der ehemalige Pfarrer von Misox und Galanka bleibt von der reformierten Kirche Graubünden ausgeschlossen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde vom Pfarrer abgewiesen. Die evangelische Synode hat den umstrittenen Pfarrer zuerst verwarnt und schließlich ausgeschlossen. Unter anderem soll er seine Position als Seelsorger missbraucht haben, indem er sich von einer betagten Frau Geld schenken lassen hat. Wie schon das Bündner Verwaltungsgericht kommt jetzt auch das Bundesgericht zum Schluss, dass der Ausschluss verhältnismässig und nicht willkürlich gewesen ist. Ein Ausschluss bedeutet, dass der Pfarrer nicht mehr in einer Bündner Kirche arbeiten darf. Gemeinde Kloster Serneus schickt ein neues Polizeigesetz in die Vernehmlassung. Es soll das bestehende Flurgesetz aus dem Jahr 1879 ersetzen. Hauptgrund für so ein neues Gesetz ist, dass Behörden bis heute nichts in der Hand haben, um gegen Störungen vorzugehen, wie Vandalenakt oder Ruhestörungen. Und weil so Verstöße immer zunehmen, will man jetzt, wie in anderen Tourismusorten, auch ein eigenes Polizeigesetz mit Bussenkatalog einführen. Heute vor 90 Jahren ist ein Grossteil vom Unterengadiner Dorf Sent bei einem Grossbrand zerstört worden. Man hat sich erzählt, dass eine Frau mit einem elektrischen Bügeleisen hantiert hat und den Brand ausgelöst hat. 45 Häuser sind abbrennt, 29 hat man im Westen vom Dorf wieder aufgebaut, im gleichen Stil wie die Engadiner Häuser, die im 17. Jahrhundert entstanden sind. Auf der Strecke Chur an Rosa, Sie haben es vorher auch gehört, auf deres Eis im Tagesprogramm ist heute Nachmittag bei Langwiesen ein Güterwagen entgleist. Darum muss man im Moment zwischen St. Peter Molinis und Arosa auf Ersatzbus umsteigen. Der HB rechnet damit, dass der fahrplanmäßige Betrieb ab morgen dann wieder aufgenommen werden kann. Die eidgenössischen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, die gehen jedes Jahr in einem anderen Ort tagen. Das Jahr ist Graubünden dran und tagt wird hier aber nicht in Chur, sondern im Unterengadin. Wenn schon, denn schon, hat sich der Bündner Finanzdirektor und Gastgeber Martin Schmid nämlich gesagt. Sarah Hauschild.
Ein bisschen schelmisch wirkt der Bündner Finanzdirektor Martin Schmid, wenn er erzählt, wie er die Tagung der Schweizer Finanzdirektoren dieses Jahr kurzerhand in einem der hintersten Winkel von Graubünden nach Samnaun geholt hat.
Also die erste Reaktion war, wo ich angekündigt habe, ich welche Planung aufnehmen und mir schwebe der Tagungsort Samnaun vor, haben sie nur leicht gelächelt, weil sie gemeint haben, das könne ja nicht sein. Und ich habe dann das eigentlich konsequent umgesetzt.
Und darum reisen die Finanzdirektoren und Finanzdirektorinnen aus der ganzen Schweiz jetzt in Samnaun. Am weitesten sechs für den Kollegen aus Genf. Der hat dann auch ein paar Mal leer geschluckt, wo er die Einladung gekriegt hat.
Der Genfer Finanzdirektor, dem hat schon ein paar Stirnfalten dort gegeben, wo nämlich der Fahrplan angeschaut hat, wie lange er von Genf nach Samnaun hat.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind es rund 7 Stunden. Eine Art Anschauungsunterricht soll der Ausflug ins Samnaun werden. Der Regierungsrat Martin Schmid will seinen Kollegen aus dem Unterland aufzeigen, was es heisst, im Berggebiet zu wohnen. Er hofft auf Verständnis, gerade auch, wenn es ums Geld geht, wo die grossen Zentren den abgelegenen Regionen regelmässig schicken.
Wir haben sehr viele Diskussionen, immer auch über den Ausgleich beim NFA. Und da wird jemand gesagt, ja, die Gebirgskantone, die kriegen zu viel Geld. Damit zeigen wir auch auf, welche Lasten für Graubünden entstehen, wie schwierig auch die Verkehrsverhältnisse sind. Und da ist natürlich, drängt sich Samnaun geradezu auf.
Neben den topografischen Verhältnissen und der Reise über die schmale, holprige und wilde Strasse, die ins abgelegene Samnaun führt, ging es noch um etwas anderes. Weil man im Samnaun zollfrei einkaufen kann, gäbe es immer wieder Kritik von den Kollegen. Der Besuch vor Ort soll aufzeigen, dass es an diesem Privileg nichts zu rütteln gäbe. Schliesslich haben Zürich, Basel, Lugano und Genf ja auch Duty-Free-Zonen in ihren Flughäfen.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ende Monat kommt Grossagereiz Tomatems unter den Hammer. Bis dann muss in Graubünden und im Unterland wie verrückt Holz gesammelt werden. Der Investor Ecker bietet nämlich nur mit, wenn genug Holzlieferverträge garantiert werden können. Allein 150'000 Festmeter braucht es aus dem Unterland. Darum ist Ecker und Bündner Holzleute sind im Moment auf einer Tour de Suisse, um solche Verträge reinzuholen. Heute war ein Halt zu Bern. Dort hat es fast 180'000 Hektar Wald und 34'000 Waldbesitzer. Ich habe heute Nachmittag mit dem Stefan Flückiger geredet. Das ist der Geschäftsführer vom Berner Waldwirtschaftsverband BWB. Und er hat einen guten Eindruck von Ecker und der Emser Grossagi bekommen.
Also es ist so, dass wir das Sägewerk in der Vergangenheit bereits aus dem Kanton Bern heraus beliefert haben. Es ist eine gute, moderne Sägereinfrastruktur. Wir begrüssen, wenn das Sägewerk in der Schweiz weiter betrieben werden kann, weil es eine zusätzliche Nachfrage schafft, die sich günstig auf den Markt auswirkt und für die Waldbesitzer positive Effekte hat. Für uns war es eine sehr gute Ergänzung zu den bestehenden Sägewerkstrukturen, die wir in der Schweiz auch haben, die sehr gute Arbeit leisten.
Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Die Sägerei, Stallinger, später Meier-Mellenhof, dann das Rettungspaket, viel öffentliches Geld, grosser Protest außerhalb von Graubünden dagegen. Und jetzt soll das eben auferstehen mit einem neuen Namen, mit Ecker. Und ich nehme ja an, im Wald und eben im Holz selber, da kennt man ja all die grossen Namen. Was hat Ecker denn für einen Ruf?
Also Ecker hat bisher in der Schweiz keinen Ruf gehabt in der Waldwirtschaft, mindestens nicht im Kanton Bern. Es ist ein Sägewerk, das international tätig ist, das solid abgestützt ist auf verschiedenen Absatzmärkten in Europa. Wenn man schaut, was die Geschichte in den letzten Monaten war von der europäischen Sägeindustrie, die zum Teil sehr einseitig auf die USA fixiert war und mit diesem Klumpenrisiko eingegangen, dann kann man bei Ecker davon ausgehen, dass sie sehr diversifizierte Absatzmärkte haben. Das heisst, sie können ja, wenn in einer einzelnen Weltregion die Nachfrage massiv zusammenbricht, können sie diversifizieren. Und das tut natürlich die Vertrauenswürdigkeit bei so einem Investor erhöhen, wobei wir ja nicht in der Lage sein können, den Investor zu wählen, sondern wir sind in Situation, Investor, der da ist, zu beurteilen, ob das etwas ist oder nicht. Und nicht, unsere Aufgabe ist nicht, den Investor zu qualifizieren, aber es tut sicher das Vertrauen, das man in die Gruppe Ecker haben kann, stärken, wenn man sieht, wie sie bisher schon in Europa, und zwar umfassend in Europa, arbeiten.
Gibt es Berner Holz auf Tomat Ems?
Ja, selbstverständlich, wenn die Marktpreise stimmen und die Bedingungen, die man abschließt, also wenn Ecker hier den Berner Waldeigentümer gute Angebote kann liefern zu Marktpreisen unter Berücksichtigung von Langfristigkeit von den Verträgen, die sie anstreben, dann ist Ecker ganz gleich wie jeder andere Schweizer Sager auch ein Partner, den man wird prüfen und berücksichtigen.
Was meinen Sie denn, wie viel Holz könnte denn aus Bern kommen? Weil das Ganze ist ja jetzt so ein Wettlauf gegen die Zeit auch. Es muss 150'000 im Unterland jetzt gesammelt werden, bis quasi Ende Monat.
Ja, das ist so. Also es ist im Moment schwierig abzuschätzen. Wir haben so Zahlen aus den Holzvermarktungsorganisationen vom Kanton Bern, die in der Vergangenheit Meier-Mellenhof beliefert haben. Und die Volumina sind irgendwo bei 20'000 Kubikmeter rum gewesen. Aber das sind nur die Holzvermarkter. Dann gibt es noch Forstunternehmer, Händler und so weiter. Wenn man schaut, was Ecker sucht, dann kann man so sagen, 10% vom Nadelholz, das nach Tomat Ems ging, könnte theoretisch denkbar sein. Es hängt einfach sehr von den Konditionen ab.
Wenn Sie jetzt das von sich aus beobachten, eine Prognose, meinen Sie, ist das zu schaffen? Der Fortbestand, wird es in dem, wird das möglich sein, die Grosssägerei dort zu behalten?
Also, das ist noch schwierig in Zukunft zu sehen. Dort. Ich stelle fest, dass Waldbesitzer vorsichtig auf neue Instrumente reagieren, die vorgeschlagen werden von Abnehmern. Wir haben eher eine traditionell orientierte Branche, wo insbesondere dann, wenn sie nicht sicher ist, was jetzt das alles beinhaltet in den Wirkungen, eher ablehnend reagiert. Ich glaube, wichtig ist, dass Äcker in den direkten Gesprächen überzeugen und allfällige Zweifel oder Ängste von diesen Verträgen ausräumen. Ich selber habe den Eindruck gewonnen, dass sie faire Angebote, eine faire Partnerschaft eingehen wollen. Und der Preis wird Verhandlungssache sein, bei welchem Einstiegspreis dass man sich findet. Das dürfte entscheidend dafür sein, und das hat auch die heutige Sitzung gezeigt. Der Einstiegspreis in die Langfristverträge ist entscheidend dafür, ob sie Waldbesitzer gewinnen können oder nicht.
Der Stefan Flückiger, Geschäftsführer vom Berner Waldwirtschaftsverband BWB, über die Holzsammelaktion der Bündner Waldwirtschafter und dem Ecker-Konzern. Am 27. Juni wird die Grosssägerei dann versteigert. Letzte Woche ist der Wettermoderator Jörg Kachelmann freigesprochen worden. 9 Monate lang ist der Prozess gegen ihn gegangen. Der Vorwurf von der Vergewaltigung sei aber nicht das einzige, den Jörg Kachelmann in dieser Zeit beschäftigt hat. Wie heute der Tagesanzeiger berichtet, sei in seiner Firma Meteo Medio zu Geiss im Appenzellerland ein regelrechter Machtkampf ausgebrochen. Yves Hollenstein.
Der Frank Werner ist Verwaltungsrat und Mitbesitzer von Meteo Media. Und er sei einer der besten Vertrauten von Jörg Kachelmann gewesen. Bis im März vom letzten Jahr, wo der Frank Werner den Jörg Kachelmann zu Mannheim in Untersuchungshaft besucht hätte, müsse es zum grossen Streit gekommen sein. Die Chefetage von Meteo Media hätte den Jörg Kachelmann loshaben wollen. Ohne dass der etwas davon gewusst hat, haben seine Verwaltungsratskollegen beschlossen, dass er zurücktreten und auch seine Anteile an der Firma abgeben soll. Dafür übernehme die Firma die Anwaltskosten für ihn. Mit dem sei der Wettermoderator Kachelmann aber gerne nicht einverstanden gewesen. Es ist laut Tagesanzeiger zum Machtkampf gekommen. Immer wieder hat Frank Werner versucht, die Galionsfigur von Meteo Media loszuwerden. So soll er intime Details von Jörg Kachelmann an die Medien weitergeleitet haben. Der Jörg Kachelmann hat dann aber auch prompt zurückgeschlagen. Via seinen Anwalt hat er den Frank Werner ausgeschaltet. Der hat jetzt nichts mehr zu sagen bei Meteo Media. Seine Aufgabe hat der Finanzchef übernommen. Meteo Media will zum Artikel heute im Tagesanzeiger keine Stellung nehmen. Via eine Agentur bestätigt die Firma aber den Übernahmekampf. Seit der Frank Werner aber nichts mehr zu sagen hat in der Firma, laufe wieder alles normal bei Meteo Media. Laut Dagi haben dafür einen Haufen Kadermitarbeiter von Meteo Media den Hut genommen.
Beitrag von Yves Hollenstein. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf DRS 1. Der Jörg Zock von SF Meteo hat die Wetterprognose für morgen.
Heute Abend und in der Nacht gibt es zeitweise Regen und Südbünden und noch einzelne Gewitter. Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her gegen 2300 Meter. Die Temperatur geht zu Chur auf etwa 12 Grad zurück, zu Davos kühlt es auf 5 Grad ab. Und morgen am Donnerstagvormittag ist es noch häufig bewölkt und zeitweise nass. Am Nachmittag gibt es dann immer seltener Regen, die Wolken lockern ein bisschen auf und vor allem das Mittelbünden langt es auch noch für ein paar sonnige Abschnitte. In den Südtälern zeigt sich sogar auch mal für längere Zeit Sonne, dort gibt es dann aber am Nachmittag wieder größere Quellwolken und die können vor allem im Buschlaf auch einzelne gewitterige Regengüsse bringen. Die Temperaturen liegen morgen am Nachmittag zu Arosa bei 9 Grad, zu Disentis hat es 14, zu Gwohl 16 und zu Chur 17 Grad. Am Freitag scheint dann zuerst zeitweise die Sonne und es wird bis 22 Grad warm. Am Nachmittag und Abend gibt es wieder mehr Wolken mit ein paar Regengüssen und Gewitter.
Und jetzt nochmal Meldungen vom Tag. Wer vom Tourismus profitiert, soll auch dafür zahlen. Unter dem Motto will die Bündner Regierung eine flächendeckende Tourismusabgabe einführen. Sie soll die kommunalen Kurtaxen ablösen. Das Modell ist umstritten, weil fast alle Firmen, Hotel, Gewerbebetriebe und Ferienwohnungsbesitzer zur Kasse betten würden. Das Geschäft kommt im August ins Kantonsparlament. Der ehemalige Pfarrer von Misox und Galankatal bleibt von der reformierten Kirche Graubünden ausgeschlossen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde vom Pfarrer abgewiesen. Die evangelische Synode hat den umstrittenen Pfarrer zuerst verwarnt und schließlich ausgeschlossen Unter anderem soll er seine Position als Seelsorger missbraucht haben, indem er sich von einer betagten Frau Geld schenken lassen hat. Das war vom Regionaljournal, am Mikrofon der Roland Wermelinger. Die ganze Sendung oder einzelne Beiträge zum Nachlesen oder Abladen finden Sie auf regionaljournal.ch. Dort einfach Graubünden anklicken. Schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.